Willkommen zurück bei Solo in Place. Schön, dass ihr auch jetzt wieder dabei seid. Willkommen zu der ersten Bonusfolge. Dieses Mal wieder mit Olli Voges. Wir haben uns neulich verabredet, um bei Instagram live zu gehen. Und zwar haben wir da nochmal ein paar Nachfragen geklärt und auch neue Fragen quasi aufgenommen und die da in ungefähr einer Stunde Material behandelt. Und das war mir auch ganz spannend, das mal so live zu machen. Habe ich bisher immer auch noch nicht gemacht. Und da wir das ganze Jahr mit Bild logischerweise gemacht haben bei Instagram, würde ich mal versuchen, das hier auch mit Bild hochzuladen. Ich weiß gar nicht genau, ob das so geht. Habe ich ja auch noch nie gemacht. Ich probiere es einfach mal und dann hättet ihr jetzt hiermit einen Videopodcast. Ihr könnt ja mal checken, ob das geht oder nicht. Wenn nicht, entschuldige ich mich für diese unnötige Ansage. Aber ich muss es ja irgendwie ausprobieren. Glücklicherweise kamen jetzt ein paar Einsendungen noch für die Community-Folge, allerdings reicht das noch nicht. Und zwar brauchen wir ganz viele Einsendungen von euch, nämlich eure Biggest Fails, vielleicht auch nochmal zusätzliche Fragen, die ich dann vielleicht noch mit einem weiteren Gast zusammen beantworten werde. Dann wird da bestimmt ein Schuh draus. Ihr müsstet das Ganze möglichst auch per Sprachnachricht einschicken, so wie mein Telefonsupport auch. Das geht auch bei Instagram und dann kann ich das Ganze audiomäßig auch in den Podcast mit einbauen. Ich befinde mich ansonsten gerade in heißen Workshop-Vorbereitungen, habe schon ein weiteres Gespräch aufgezeichnet mit einem weiteren Gast. Mehr dazu hört ihr nach der Folge. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge.
Hallöchen, Hallöchen,
Hallöchen. Hallöchen.
So.
So.
Ach, sorry, aber ich war draußen noch im Schnee gefangen. Ich habe es geschafft. Und dann ist mir eingefallen, wenn wir bei Instagram live sind, weiß ich gar nicht genau, ob ich mir dann irgendwelche Nachrichten aus Instagram angucken kann. Ist ja logisch, deswegen muss ich mich ja kurz irgendwie nochmal zumindest so stichpunktartig ein paar Sachen rausschreiben, die jetzt auch noch kurzfristig mit reingeflogen sind, worüber ich und du, Olli, bestimmt auch sehr glücklich sind. Und erstmal frohes Neues.
Frohes Neues, ja.
So, genau, wir warten vielleicht noch mal ein bisschen, bis alle drin sind. Das gibt mir die Möglichkeit, noch mal den Leuten zu danken, die so liebe Zuschriften einsenden. Das freut mich immer sehr und hatte ich ja auch schon mehrmals gesagt. Genau, man schickt das so raus, dann ist das irgendwie im Äther und dann weiß man manchmal gar nicht, okay, hört das jemand, wie finden die Leute das? Und wenn da positive Rückmeldungen kommen, dann freut mich das natürlich über alle Maßen. Das ist auch sehr viel Arbeit, die ich da reinstecke. Und umso schöner, wenn es dann auch Leuten gefällt.
Ja, Feedback ist wichtig, ne?
Auf jeden Fall.
Finde ich auch wichtig.
Bist du denn gut reingekommen ins Jahr?
Ja, ganz entspannt, ganz ruhig. So wie man das mal möchte nach langen Touren und so. Dann war das schon ein sehr guter Ausgleich, muss ich sagen.
Ja, das ist super. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal langsam an. Es ging ja darum, zum einen mal so ein paar Fragen, die vielleicht aufgekommen sind durch die Folge oder einfach nochmal Fragen an dich und uns irgendwie nochmal loswerden zu können. Und das ist jetzt auch eine Weltpremiere. Also ich bin quasi das erste Mal live, außer der Test vorhin. Und auch, dass wir das im Rahmen von Solo in Place irgendwie überhaupt so machen, uns im Nachgang nochmal zusammenzusetzen und das so zu klären, finde ich auch ganz spannend. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zur ersten Frage. Und ich muss das jetzt so ein bisschen mit meinen Worten erklären, was damit gemeint ist. Ich fange mal mit Insta-Flori an. Mhm. Meine, der Gitarrist von Dream auch. Mhm. Ne, hatten wir vorhin mal kurz im Vorgespräch.
Großes neues Jahr.
Der das sein müsste. Er fragt, was wären denn so No-Gos von Musikern in Richtung FOH oder vielleicht auch Richtung Monitor oder so, Dinge, die deiner Meinung nach gar nicht gehen würden?
Da müsste ich wahrscheinlich lang zurück mich erinnern, weil das so in dem aktuellen Umfeld, dem ich seit Jahren irgendwie mit Freundinnen und Freunden arbeite, einfach passiert jetzt nicht mehr so. Aber der, sagen wir mal so, frühere Klassiker war ja immer, wenn man noch so kleine Veranstaltungen gemacht hat und da kam ein lokaler DJ zum Beispiel, dann sagte man, was ist ungefähr so das Maximale, was bei dir so passiert, damit ich einfach hier meine Struktur einstellen kann und ne, einen Sicherheitslimiter. Also ich erkläre immer gerne, was ich mache, damit einfach alle für alle das auch nachvollziehbar ist. Und man weiß ja gerade bei DJs ist es manchmal so, hey, es geht ganz viel um Lautstärke. Das ist wie wenn du eine Platte rausbringst. Es geht um gehörte, gefühlte Lautstärke und so. Aber ich finde halt immer, wenn man offen ist und ehrlich und wenn man zusammenarbeitet, kommt das beste Ergebnis heraus. Und das ist sehr interessant, dass du das fragst oder Flori das fragt. Weil was passiert, wenn man das zum Beispiel nicht macht? Und mir ist so im Gedächtnis geblieben, dass manchmal DJs, das ist überhaupt nicht generell, aber dass früher, so bei kleineren Veranstaltungen, dass sie dann manchmal entweder einfach nur halb aufgedreht haben und gesagt, das ist jetzt meine Masterlautstärke. Und sobald dann ne, der dritte, zehnte Song vorbei war, buch, dann schieben sie noch mal ein bisschen höher.
Ja, so
Und
Fake,
irgendwann,
der Fake-Pegel.
genau,
Kennt
dann
ihr auch
wundert
manchmal
man
von
sich.
Musikern?
Genau, es gibt es natürlich vielleicht auch, wie gesagt, ganz früher irgendwie bei Keyboards oder so. Ne, da gibt es ja einfach, mittlerweile können das theoretisch viele Leute machen. Aber die Frage der Sinnhaftigkeit stellt sich natürlich sofort, weil was passiert, wenn du zum Beispiel so einen DJ eingepegelt hast und der einfach 10 dB mehr macht, in Wirklichkeit klippt er irgendeine Vorstufe. In Wirklichkeit, so betrachte ich Signalstrukturen, ist völlig egal, welche du klippst, du zerstörst im Prinzip eigentlich die gesamte Gainstruktur in dem Moment. Und es wird auch nicht lauter dadurch, sondern es wird schlechter, weil natürlich die Qualität extrem leidet. Weil, ne, jede Hardware, jedes Plugin hat irgendwie einen gewissen Arbeitsbereich und darunter wird es tendenziell mit Nebengeräuschen belastet, darüber wird es tendenziell immer eher Richtung Rechteck gehen. Und wir wissen alle, wie etwas klingt, wenn das quasi außerhalb des Headrooms einer Unit läuft, dann sieht man das, es wird rechteckig und es klingt halt auch einfach. Ne? Du kriegst halt Artefakte hinzu und es wird dadurch nicht schöner. Ich glaube, mein absolutes Lieblingsbeispiel, das ist wirklich 20, 30 Jahre her, war ein DJ, der unbedingt noch lauter sein wollte und dem ich schon zweimal gesagt habe, weißt du, was ist überhaupt kein Problem? Du gehst einfach 3 dB runter. Ich mache meinen Limiter so, dass der wirklich bei 0 greift und dann macht er nur einen Schutz für die Anlage und dann kannst du de facto eigentlich nochmal 6, 7, 8 dB lauter machen. Und ihm hat das aber anscheinend nicht gereicht. Also das heißt, als wir nach der Veranstaltung dann da hingegangen sind und wir merkten, dass das Signal in Wirklichkeit leiser wurde, und halt auch immer schlimmer klang, merken wir, dass er sowohl den Gain-Rechtseinschlag hatte, den alle EQs, die ihm zur
Ja,
Verfügung
klar.
standen, rechts und den Fake natürlich so oder so. Und das ist halt, das ist so ein Zeichen für Missverständnis einfach. Ne? Also dass man weiß nicht, wie man in der Situation halt arbeitet. Und das ist natürlich doof. Wie gesagt, das passiert nicht, wenn man mit Bands arbeitet. Ne? Also weil die kriegen ja in Wirklichkeit das genaue Ergebnis in Echtzeit. Ne? Nach einer Probe kriegen die jeden Song, dann kriegen die Stems, ne, sodass sie sich selbst auch gut kontrollieren können. Das finde ich super wichtig. Dass man halt mit offenen Karten spielt. Und gerade wenn du über Flo redest mit ihm, ist es halt auch ein sehr besonderes Verhältnis, weil ich bin ja nun auch Gitarrist und wir haben wirklich seine Presets mehrfach überarbeitet. Und es gibt immer wieder so Sachen, dass ich sage, du, in dem Preset bräuchte ich theoretisch für das Solo noch 3 oder 5 dB mehr. Das wäre total spitze. Und manchmal ist es bei ihm zum Wohlfühl, ich bräuchte hier noch 2 weniger, wenn das geht. Und wenn man das einmal so durch hat, dann ist es halt, es ist ja in Wirklichkeit das Klassische, was wahrscheinlich auch Timo oder allen Menschen, die das ein paar Jahre machen, dir sagen, wenn man Probleme angehen möchte, dann sollte man das immer zusammentun und man muss immer an der Quelle anfangen. Weil wenn du es an der Quelle gelöst hast, dann ist es halt für alle Beteiligten, ist es für den Musiker gut, ist es für den Monitormann gut, ist es für den FOH-Mann gut. Und in Wirklichkeit dann für alle anderen halt auch. Ne? Weil alle anderen Musiker würden ja auch leiden, wenn sich so ein Pegel extrem verändert durch
Ja,
die
auf jeden
Schuld.
Fall. Es ist dann ja auch, also bei manchen DJs hat man das Gefühl, die denken vom DJ-Pult sind halt, es sind halt alle Lampen bezahlt. Und wenn diese Pegelanzeige nicht mehr zappelt, dann ist es richtig eingepegelt. Es
Es
geht
gibt
da
auch
auch ganz.
totale Gegenbeispiele, aber klar, das ist
Ja,
ein bisschen
klar,
falsch
aber
an.
gerade so Party-DJs oder so, ne, das ist dann ja eher Musiker oder DJs, die dann quasi mit als Musiker auf der Bühne stehen und Playbacks zuspielen oder noch scratchen und so, die haben da ja auch ein anderes musikalisches Verständnis für oder vielleicht auch technisch ein bisschen besseren Background, was Pegel und Gainstrukturen und sowas angeht. Und die verstehen dann eben auch, okay, wenn du mehr Zeit zur Show, 10 dB mehr Pegel schickst, dann ist das halt für die Kette, die dahinter ist, zerstörst du das im Prinzip.
So, ne? Und überleg mal, was das für die Mitmusiker auf der Bühne bedeutet. Das ist ja, ja auch, ne, da auf einmal ist dieses Signal doppelt so laut, je nachdem, wer den wie laut hat. Der ganze In-Ear-Mix ist eventuell für alle dadurch zerstört.
Ja.
Das ist schon echt schwierig halt. Ne? Und dann gucken alle auf den Monitor, Mann. Und es gilt herauszufinden, was passiert. Also deswegen, für mich ist alles, was Live-Shows ist, aber auch bei einer Plattenproduktion ähnlich ist, ist immer ein Miteinander. Und man kann nur, ich sage immer, man kann nur zusammen gewinnen. Alleine ist da völlig unmöglich.
Ne? Ja. Ich hatte diese Frage auch so ein bisschen anders verstanden. Ich dachte da eher so auf dieser menschlichen Ebene, dass wenn da jetzt über, also weiß ich gar nicht genau, kann ja auch ganz gut sein, dass die Frage so in alle Richtungen schießt oder auch genauso gemeint ist, wie du es verstanden hast. Ich habe so ein bisschen so verstanden, wenn jetzt während der Show mit den Unverschämtheiten über das Mikrofon direkt an das FOH-Pult gesendet werden.
Das habe ich noch nie erlebt.
Das habe ich zum Glück auch noch nie erlebt. Als Monitormann, da wurde ich schon mal irgendwie so quer über die Bühne angepöbelt, aber auch nur einmal, sonst waren echt irgendwie auch oft die Musiker recht zufrieden, irgendwie zum Glück, aber naja, auch schon so Sachen mitgekriegt von Bands, die da halt irgendwie einfach so drauf sind, dass sie das halt immer auch brauchen. Oder meinte Timo, glaube ich, irgendwie auch bei Mando Diao, dass es da auch so ein bisschen mit dazu, vielleicht sage ich gerade was Falsches, also ein bisschen so dieses Rockstar-Ding irgendwie raushängen lassen. Hey, Tonmann, mach meine Stimme lauter. So, das geht auch noch. Aber wenn das dann irgendwann drüber hinausgeht oder auch vielleicht politisch in eine falsche Richtung geht, sag ich mal, dann wäre, glaube ich, bei mir irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Und dann würde ich wahrscheinlich dann auch ja, das Mischpult verlassen und vorher ausmachen. Hört man übrigens dann auch in der nächsten Folge noch eine Situation, in der du auch mal kurz davor standst, irgendwie auch aus politischen Gründen sowas zu vollziehen. Aber da müsstet ihr dann am Montag reinschalten und das mal selber hören. Ich nehme mal was Knackiges, denn Hannes Kelch fragt, Snare Crack oder Snare Umpf?
Snare Crack oder Snare Umpf? Das kommt auf den Song an. Und wie gesagt, ich sehe es ja so ein bisschen so, dass wir in Wirklichkeit, wie gesagt, man gewinnt nur zusammen, aber wir werden natürlich in irgendeiner Form manchmal auch gebucht, du genauso wie ich, genauso wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die am Pult stehen, weil sie vielleicht für irgendeinen gewissen, für eine gewisse Art der Herangehensweise an Mixen stehen, aber in Wirklichkeit ist es ja so, wenn du dir anguckst, was wir so über die letzten Jahre gemacht haben, das geht bei mir zum Beispiel von A Cappella Jazz über Folk bis zu Death Metal, da ist natürlich schon klar, dass man immer mit allen zusammen reden muss. Und was ich so gelernt habe in den letzten Jahren, ist auf jeden Fall relativ schnell festzulegen, wenn es zum Beispiel aufgeteilt ist, wenn es einen Künstler gibt, eine Band und es gibt einen musikalischen Leiter, dann muss man natürlich immer versuchen, mit dem musikalischen Leiter, der zum Beispiel Proben leitet, zusammenzuarbeiten, muss aber auch immer wieder rückfragen, zum Beispiel in den Pausen Sachen vorspielen, ob man immer noch in der Gesamtheit über das Gleiche redet. Ne? Also so, dass halt auch der Künstler final sagt, das ist immer noch die Snare, die er gut findet.
Ja.
Und nicht, dass es dann, also was man versucht, also was ich zumindest sehr schnell versuche zu umgehen, wenn ich merke, dass ich von unterschiedlichen Richtungen zwei unterschiedliche Vorstellungen auf mich zusammenprasseln, ne? Also im Sinne von, boah, die Snare klingt aber viel zu klassisch rockig, mach die mal hip-hopiger, die muss viel tiefer und das was. Dann scheint es ja so zu sein, dass es zwei unterschiedliche Auffassungen gibt und ich kann die nicht lösen. Weil ich kann ja nicht immer rauf und runter stimmen. Das heißt, es müsste ja in Wirklichkeit erstmal ein Gespräch geben und das ist eben genau das, weshalb ich sage, das sollte man immer in der Gemeinde erklären und das mache ich oder versuche ich auch immer so zu kommunizieren. Guck mal, es kam gerade folgende Idee. Wie siehst du das? Wie siehst du das? Wollen wir das ausprobieren? Sollen wir das aufnehmen und das anhören? Und dann kommt ja manchmal so, nee, das ist totaler Quatsch, das machen wir nicht. Und dann sage ich, erklärt ihr das bitte, bevor wir jetzt da uns vergeistigen, dann brauchen wir wieder 20 Minuten. Und hinterher heißt es, das war eigentlich keine gute Idee, weil es hat Zeit gekostet. Ne, das sind ja so die Sachen, um die es da geht. Und da versuche ich sehr plakativ und sehr offen zu kommunizieren.
Ja.
Das ist so das. Also so viel zum Thema Günk oder Bunk.
Und was ist dir denn klanglich lieber? Hast du da irgendwie eine Vorliebe? Sagen wir mal jetzt, ich habe hier quasi in dem Insta-Foto von dir, wo auch die Folgenbeschreibung und so mit drin ist, so ein Live-Song von Fettes Brot mit eingefügt, Jein, wo ich ja auch noch kommentiert habe, irgendwie übrigens ein nice Snare-Tuning. Das ist ja so eine richtig schöne, tiefe, satte, aber auch so, ja, satte Snare, die ja noch so einen alten Crack irgendwie mit drin hat, so einfach ne, vom Teppich oder was. Also ich finde, da die war echt super gemischt. Hast du wahrscheinlich nicht gemischt irgendwie im Nachgang irgendwie das Album, ne? Aber das wird ja das Snare-Tuning gewesen sein, was es auch live
ja. Also das hat Arne gemacht, inwieweit da man noch irgendwas dran gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, ich finde, es klingt auch relativ nah eigentlich am Live-Sound. Es ist final nicht wirklich das, was ich gemacht habe. Das haben die Musiker natürlich auch alles gehört und die Kommentare waren, ja, man hätte das jetzt auch so releasen können. Aber man wollte natürlich bestimmt noch mal vielleicht ein bisschen hier und da. Und man hatte ja auch zwei Shows. Ich weiß aber auch zum Beispiel noch nicht mal, ob man eventuell den einen Song von der Show und den anderen von jener benutzt hat. Ich könnte mir vorstellen, aus Kontinuitätsgründen, ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich geschnitten wurde. Aber das weiß ich, wie gesagt, da müsste man Arne fragen, der das hervorragend gemischt hat. Das ist auch wieder so ein Ding über die Jahre, es gibt unfassbare Kompetenz in dieser Band. Also wenn ich früher immer, ne, eben das Beispiel mit dem DJ, Pauli zum Beispiel ist alles andere als ein DJ. Für mich war auch schon vor 10 Jahren Pauli eigentlich einer der krassesten Percussionisten, mit dem ich so gearbeitet habe. Der hat ein Timing-Gefühl und ein Metrum, ist unfassbar. Der spielt live auch diese ganzen Percussion-Sachen und so bei den Broten. Drückt live alle Samples, also es gibt nichts, was einfach mitläuft, sondern er drückt es wirklich live. Und wir hatten einmal, und das ist vielleicht kurz, um das nochmal zusammenzufassen, wir hatten einmal die Situation, dass es ihm schlecht ging. Er hatte, glaube ich, war kurz vor einem Gehörsturz durch eine Erkältung und konnte bei einem Soundcheck nicht dabei sein. Und wir waren komplett aufgeschmissen. Wir haben wirklich diesen Soundcheck, obwohl die ganze Band da war, haben wir gesagt, nee, dann lassen wir es einfach, weil es bringt nichts. Mhm. Also sowohl die Brote, also Björn hat es versucht, ich habe es irgendwann versucht, diese Sachen zu drücken. Vollkommen unmöglich. Das ist wirklich so, ich weiß nicht, wie viele Pads das sind, 24 und jeden Song unterschiedlich belegt. Und du musst wirklich immer, ne, also das ist halt, einer hört auf, der andere fängt an und dann musst du immer wieder auf die Eins und das auf die Drei und das auf die und bla bla bla. Das ist hochgradig komplex. Pauli macht das in einer Perfektion. Ich habe, glaube ich, so lange wie wir arbeiten, noch nie irgendwas gehört. Das klingt immer, als wenn es abgespielt wäre. Deswegen merken die Menschen das
nicht. Quasi live gespielt, um dann auch mal ein Part irgendwie zu stretchen oder so Sachen.
Genau, das macht er dann ganz normal, klassisch über einen 12-10er, aber über diese Machine spielt er quasi Samples, aber eben nicht, ne, da ist nicht ein Songstart und ein Ende, sondern es sind wirklich, keine Ahnung, 35 Samples pro Song oder 50 oder mal auch nur 16 oder so. Ja. Das variiert wahnsinnig und wird einfach umgeschaltet und das ist eine hohe Kunst. Und da merkst du dann auch über die Jahre, Pauli hat ja ganz viel angefangen zu produzieren bei seiner anderen Band hier, deine Freunde zum Beispiel, da macht er auch die Alben. Und da hast du immer noch mehr gemerkt, gerade so in Soundchecks, wenn Pauli so zu dem Monitor mal sagt, du, ich glaube, bei meinem Schellenkranz, da könntest du bei 11,2 nochmal vielleicht mit so einer Güte von 3 um 0,7 hochgehen, habe ich auch den Kollegen mal gesagt, weißt du was, wenn der Pauli dich was fragt, dann hör einfach genau hin und fang nicht mit 2 an oder so, sondern der meint das wirklich so, weil der auch weiß, was das ist. Und das hatten wir wirklich mal, nee, das ist schon zu viel. Ja, mach mal wieder ein bisschen, noch 0,5 runter. Ja, jetzt ist super. Also der weiß genau, wie das klingen soll. Der kennt auch seine In-Ears natürlich gut. Das ist eben dieses Mischwissen, ne? Wenn du so als Musiker startest und relativ schnell in so Produktionsketten kommst, dann weißt du natürlich einfach, worüber du redest. Und das würde ich bei Pauli hochgradig so sehen. Da habe ich sehr viel Respekt vor. Und das ist bei Arne bestimmt mittlerweile genau das Gleiche.
Ja.
Weil der spielt nicht nur Bass, der mischt auch diese Platten immer eben.
Ja, bei Snares finde ich das auch immer ganz geil. Also ich mag so tiefe Snares, ich mag auch hohe Snares, mittlere Tunings muss ich mich immer ein bisschen mit anfreunden, aber Snares klingen halt sowieso immer sehr unterschiedlich, unique und so. Und so meine Vorliebe wäre aber tatsächlich eine hohe und eine tiefe. Eine, die richtig schön ping und kesselt, und die andere, die untenrum halt Druck macht, die auch ein bisschen immer aufs Brustbein gehen darf. So, vielleicht
das finde ich auch gut.
Ja, das bringt, und dann halt auch eben gerade durch diese Abwechslung, da dann auch beim Drumming halt irgendwie wieder so Dynamik reinzukriegen. Ich finde es auch super, mal so eine Drum and Bass Liveband gesehen. Da gab es halt kein einziges Tom, dafür drei Snares. Ja. Und das war natürlich super. Also es hat,
das finde ich auch gut. Also gerade wenn du dir diese ganzen 90er-Sachen anhörst, was so Hip-Hop-Crossover, da komme ich ja so ein bisschen auch her, da gibt es so viel diese Judgment Night auf dem Soundtrack. Ne? Da haben wir immer elektronische Bands mit anderen Bands zusammen kooperiert. Was weiß ich, Atari Teenage Riot mit Slayer oder ne, Face No More mit Booyah Tribe oder
so. Naja, das kennen die auch.
Und die da sind halt unfassbar gute Snares rausgekommen, weil wahrscheinlich dann eben das Beste aus zwei Welten passiert. Und stimmt. Ich finde, das ist sehr charmant, wenn du sowas hörst und im ersten Moment sagst, oh Gott, was ist das denn? Ne? Also keine Ahnung, da ist noch irgendein Metallanschlag auf einer Snare mit da drauf oder so. Und was im ersten Moment völlig unnormal oder merkwürdig klingt, merkst du dann im zweiten, könnte vielleicht den die Basis eigentlich für die Extraordinarität dieses Songs halt sein. Das finde ich dann echt so krass. Mhm. Du hörst es dann irgendwann später, ne? Oder warte mal, wie heißt denn das denn? Doch, es ist Another Body Murdered, wo ich das ziemlich genau so empfinde. Also, ne, wenn du das einmal gehört hast, dieses Snare, und denkst, naja, und dann schon beim zweiten Mal, wow, ja, und dann ist es egal, wo du es hörst, du kannst sofort, und jeder wahrscheinlich kann sofort sagen, ah, das ist der Song. Weil es dann halt so ein Brandmark wird. Ne? Finde ich, diese Entwicklung vollzieht sich zumindest bei mir relativ schnell, aber dann so, oh, was ist das? Und dann, ah, wenn es ne, so gut gemacht ist, dass es halt extrem passt und dann vielleicht nicht überall wieder auftaucht, dann ist es halt echt schnell ein Brandmark.
Ich habe hier jetzt, glaube ich, gerade die Möglichkeit geschaffen, dass ich parallel auf meinem iPad gleich die Nachrichten lesen kann. Du wurdest abgemeldet. Okay, wahrscheinlich, weil ich hier angemeldet bin. Okay. Weil die nächste Frage von Tex van Buren nämlich auch so ein bisschen mit auf dieses Drumming bzw. Drum-Tuning hinzielt, weil er sagt, auch wieder aus meinem Kopf, muss ich jetzt auswendig aufsagen. Er arbeitet sehr gerne mit FOH-Leuten zusammen, er selbst als Drumtech, weil er sich immer auch immer sehr viel Mühe gibt, da die Tunings irgendwie sauber hinzukriegen. Und ob sich denn diese Arbeit überhaupt wirklich lohnen würde oder ob es eh eigentlich egal ist, weil wir dann da vorne wieder alles verbiegen.
Ich also mein Job ist ja eigentlich nicht
die erste
Antwort. Erstmal schöne Grüße an Text. Also ich finde das immanent wichtig, und ich sage immer, einer der wichtigsten Funktionen eines FOH-Mannes ist auch, die Musik nicht zu stören. Also in Wirklichkeit sehe ich mich als Filter, der versucht, das ist eigentlich die klassische Herangehensweise, ich versuche ein Mikrofon so oder mehrere Mikrofone so zu positionieren an einer Schallquelle, dass ich alles, was man eventuell auch nur benutzen könnte, davon einfange. Das ist erstmal der erste und allerwichtigste Punkt. Das ist auch zum Thema Gainstruktur. Also ein Mikrofon muss genau dastehen, es muss das richtige Mikrofon sein. Klassisches Beispiel wäre bei konzertanten Instrumenten, Violine, Celli oder sonst was. Wenn du eben nicht Richtung F-Loch und dann in diesem Abstand gehst, dann hast du sämtliche Obertöne nicht. Und dann kannst du jedes Plugin dieser Welt benutzen. Du kriegst es auf dieser Aufnahme nicht mehr drauf. Mhm. Das muss einmal klar sein, dass im Gegensatz zu Plattenaufnahmen ist ja dieser Live-Bereich einfach leider ohne Stopptaste, und du hast auch keine Pausentaste. Das heißt, wenn das da einmal steht und man ist in der Show, dann ist man in der Show, da kannst du noch mal sagen, bitte mach mal das. Aber das will man natürlich nicht. Ne?
Ja. Oh, ist Olli eingefroren? Oder bin ich eingefroren? Nee.
Das ist halt ultra, ultra relevant. Bin ich wieder da? Ja, ne?
Ja, du bist wieder da, ja.
Okay, cool. Wenn du, wir haben das bei verschiedenen Bands schon gehabt, manchmal ist es wirklich auch so, dass man ja gar nicht genau weiß, mit welchen Fällen. Also ich habe natürlich immer gewisse Präferenzen, aber das müssen ja nicht meine Präferenzen sein. Muss es der Schlagzeuger komplett bestimmen. Und dann würde ich es aufnehmen und dann würde ich es dem Künstler vorspielen, dem musikalischen Leiter, und dann würde man zusammen sagen, okay, darauf kann man sich einigen. Aber davor, also im allerbesten Fall, und das zum Thema, das hat Text bestimmt auch schon x-mal durch, ich versuche eigentlich, dass der Schlagzeuger und der Backliner sich zusammen erstmal hinleihen und ein bisschen auch die Freiheit haben, Sachen einfach wild auszuprobieren. Also wir haben auch schon Fälle andersrum aufgezogen, ne, dass so bei entsprechendem Spielverhalten kannst du ja auch dünnere vielleicht als Schlagfell nutzen und dickere als resonant oder so. Und wir haben dann wilde Kombinationen versucht, bis wir gesagt haben, oh, das ist es jetzt. Oder ich erinnere mich an eine Casper-Probe, wo wir eine Side-Snare hatten, die sehr tief war und, nee, Quatsch, die am Anfang sehr hoch war. Eine 13er, die recht hoch gestimmt war und die Main war so mitten. Relativ normales Tuning und wir haben festgestellt, das ist uns nicht extravagant genug und wir haben es dann komplett umgedreht. Wir haben die 13er dann wirklich super tief gestimmt und die andere extrem hoch. Und das hat dann allen hochgradig gefallen und das war dann wirklich auch das, was ich sofort notiert habe und was wir versuchen jetzt immer so beizubehalten. Das sind eher die Sachen. Also ich finde es gut, wenn man sich ein paar Stunden vielleicht in einen Raum zurückzieht oder irgendwie in einem Studio sitzt und die Möglichkeit hat, durch alle Tunings zu gehen, unterschiedliche Fellkombinationen auszuprobieren, dann zu gucken, ne, wie stimme ich die in Terzen, in Quarten oder sonst irgendwas untereinander. Also das finde ich ist eigentlich eine perfekte Vorbereitung auf eine musikalische Probe.
Ja.
Und dann nimmt man das kurz auf und sagt, hört euch das mal an, das passt zu dem Song, das passt zu dem Song, bei dem müssten wir das machen. Ich finde, das ist ja eigentlich so der Ansatz und da ist Text ja voll wahrscheinlich mittendrin. Deswegen ist das unfassbar wichtig. Also, weil ich weiß, bei dir ist es ähnlich. Du startest auch gern mit dem Schlagzeug, wenn du so Mixe anlegst. Ne? Also diese grundsätzlichen Entscheidungen. Und
Ja, und auch Vocals, also das wäre dann vielleicht, ja, aber genau, ja, da ich auch Drums mixen super gern habe, fange ich damit immer auch mal gerne an, weil da hat man immer auch einiges an Arbeit erstmal. Wenn das quasi in sich steht, kommt eher der Rest irgendwie mit dazu. Ja.
ja,
Und
das sehe ich genauso.
du hattest ja auch schon in der Folge erwähnt, ich hoffe, das war jetzt in der Folge und ich nehme nichts vorweg, dass du dir dann immer diese Tunings dann immer auch gerne mit aufschreibst und welche Fälle, welche Snare das dann ist, dass man genau das eben reproduzieren kann. Das wäre mir eben auch sehr wichtig, dass wenn man sich da einmal auf irgendwas geeinigt hat, auf einen Sound, gemeinsam mit dem Künstler, ne, Crew und so weiter, und darauf dann ja immer auch sein Pfeil anlegt, im Prinzip, ne, dass man dann da so eine Konsistenz reinkriegt, dass man da möglichst nicht mehr viel ändern muss von Tag zu Tag. So, ne?
Genau,
Das
im besten
hat
Fall,
er.
wenn es Gesetz ist und wenn es nie negative Kommentare, also ich weiß, auf der letzten Tour zum Beispiel haben wir am Anfang ein, zwei Tage gebraucht, bis es so war und dann hatten wir einfach einen Schlagzeugsound, in dem haben wir nie wieder was geändert. Das wurde jeden Tag von Jörg einfach so unfassbar präzise angeboten. Das ist ja nur noch absolute Königsklasse, was der Mann macht. Herr Schmidt, schöne Grüße, unfassbar toll mit dem zu arbeiten. Das ist wirklich einfach jeden Tag genau so. Du machst es einfach nur an und weißt, okay, es klingt genau so. Und wenn dann irgendwas nochmal raschelt, da, ne, je cleaner das alles gestimmt ist, desto mehr hörst du auch die kleinste Schraube noch oder so. Und das teilweise im Monitor noch schneller als bei mir. Und das finde ich aber super. Also da kommst du natürlich aufs tolle Ergebnis. Und wir haben also wirklich dann über die Tour, es stellt sich dann irgendwann relativ schnell raus, in was für Zyklen man die Fälle halt wechseln muss. Das ist ja, ne, völlig abhängig von der Spielweise des Schlagzeugers. Das geht von Show zu Show bis zu, kann auch mal 5 Shows gehen. Und als wir das alles so raus hatten, dann läuft das einfach durch. Ist natürlich toll, weil es eigentlich das komplexeste Instrument ist. Und in dem Moment mit so einer Crew und Schlagzeuger oder Schlagzeugerin und den richtigen Leuten an den Pulten vielleicht, wird das so ein Selbstläufer. Und
Ja.
das macht natürlich Spaß. Das spricht dann dafür, dass die Vorbereitung gut war. Und ich glaube, da haben die sehr lange auch dran gesessen im Vorfeld.
Ja, diese Konsistenz, die wünscht man sich natürlich eben auch auf allen Positionen, irgendwie, ne, bei Gitarren oder so, hatten wir ja auch schon über die Modeler gesprochen und so, was das dann für Vorteile eben live eben auch bietet. wo man dann manchmal vielleicht auch Unterschiede in den Levels hört, also klanglich, wenn dann da vielleicht nach einer Tour irgendwie eine Pause war und dann preppt man wieder so am Pult steht und denkt, okay, es ist eigentlich, passt mir, aber der Sound, der ist irgendwie noch nicht ganz da, wo er hin muss, dass man da dann vielleicht in den Sendern nochmal guckt, ob man da wirklich die richtigen Werte hat.
Genau, auch das, es ist ja immer eine komplette Signalkette, alles, was du nicht wirklich im direkten Zugriff hast. Ich sag immer, es gibt für mich quasi diesen musikalischen Bereich und es gibt den PA-Bereich. Weil alles dazwischen, das siehst du. Du stehst ja an einem Pult, du weißt, was da gedreht ist. Aber du musst halt, wenn du Sound beurteilen willst, müsstest du dir beide Referenzen bilden. Diesen musikalischen, wie klingt's auf der Bühne, wie ist es mikrofoniert? Weil für mich, wie gesagt, ein Instrument macht zusammen mit einem Mikrofon im Prinzip the source of sound, wie ich da immer sage. Ne? Also das bildet das ja zusammen. Ne? Ist der gleichzeitig der beste Filter. Vielleicht ist da auch schon ein bisschen Scoping drauf. Bei Schlagzeugmikrofonen ist das ja manchmal auch sehr gewünscht. Und gleichzeitig muss man dann sich diese zweite Referenz bilden mit, wie klingt die Halle mit dem PA bei dem und dem Level. Nur dann kann ich es beurteilen. Ansonsten ist es ja sehr, sehr schwierig.
Ja, kommen wir zu den nächsten Fragen. Genau, Krivi fragt, bei neuen Kunden, also neue Bands, die man übernimmt, woher weiß man, wie der Künstler klingen muss oder klingen soll?
Super gute Frage, weil wahrscheinlich eine der elementarsten überhaupt. Das ist nicht so einfach. Ich finde, natürlich ist man gut beraten, bevor man in diese erste Probe geht oder in diese ersten Gespräche, die im besten Falle noch vor der Probe sind, versucht man erstmal alles, was man an Musik finden kann von diesem Künstler zu hören, damit sich erstmal so diese Grundvorstellung, was könnte die Vision sein, herausbildet. Und dann geht's halt immer, finde ich, an Gespräche, wo man auch mal eben schnell was vorspielen kann und sagen, guck mal. Und dann gibt's ja immer noch die Frage, ist es, was wir dann gehört haben, schon das, was der Künstler mit dieser Band macht? Oder es gibt ja auch sehr viele Künstler, die produzieren was, vielleicht sogar mit Musikern, die später gar nicht in der Liveband sind. Oder reproduzierst du etwas, was vielleicht mit anderen Leuten aufgenommen wurde und musst es dann adaptieren an eine bestehende Liveband.
Ja.
Das sind auch sehr spannende Aufgaben, aber da muss man dann halt natürlich auch immer sagen, so ganz extreme Schlagzeugtunings zum Beispiel, das habe ich auch schon erlebt, dass man das mal gewünscht wird. Das eine soll ganz, ganz klein und ohne alles klingen und das andere soll riesengroß sein. Mhm. Das innerhalb von einem Song. Das ist manchmal, also wir wissen, dass wir schon relativ viel produzieren können und machen können. Aber wir können natürlich nicht im Prinzip die Kessel tauschen, so wie das dann auf der Originalaufnahme war. Mhm. Und wir müssen ja irgendetwas kreieren, was im Prinzip auch für, ich sag mal, 25 Songs klappt. Und deswegen ist das zum Beispiel, für mich ist es selten so, was du kannst keinen Stempel draufpacken oder der Künstler kann sagen, guck mal, das will ich. Und dann bleibt das quasi wie in Stein gemeißelt, sondern es ist ja so ein Annäherungsprozess. Ne? Und man muss sich natürlich viel verständigen, man muss viel über Sachen reden, man muss sich auch nach Proben dann vielleicht mal zusammen hinsetzen und mal in Ruhe, vielleicht auch am nächsten Tag bin ich immer sehr großer Fan von mit ganz kleinem Abstand nochmal diese Aufnahme, so wie im Studio halt. Ne? Wie oft haben wir es beide wahrscheinlich erlebt, dass du abends irgendwie bis halb drei da gesessen hast und sagst, das ist das Coolste, was ich jemals gemacht habe. Und am nächsten Morgen brauchst du irgendwie genau 10 Sekunden, um zu sagen, Gott, ich glaube,
das war das.
Und das ist ja bei Live-Proben auch, was noch gerade gestern total mega charmant, weil irgendwas ganz anders war als sonst. Sieht man dann im musikalischen Kontext am nächsten Tag auch vielleicht doch gar nicht so. Deswegen ist es ein stetiger Prozess und man muss immer nur wieder miteinander reden. Das macht eigentlich auch spannend und schön, weil du wirst niemals jemanden finden, auch nicht den wahnsinnig bekannten Ingenieur oder die Ingenieurin aus Amerika, die schon mit dem und dem und dem zusammengearbeitet hat, oder der wird auch nicht kommen und sich da blind hinstellen und wird sofort genau wissen, was dieser Künstler möchte. Das gibt's nicht, ne? Weil wir sind ja, ich sag immer, Sound Engineer, not fucking David Copperfield. Ne? Also es ist ja kein, wir können ja auch nicht Gedanken lesen. Wir können hoffentlich im besten Falle entnehmen, wie etwas, was man macht, beim Künstler ankommt oder bei dem musikalischen Leiter der Band oder so. Oder auch bei der Band selber. Das versuche ich natürlich auch, dass man durchgeht und sagt, guck mal, wir nehmen jetzt mal alle Grundpumps auf, checken die Tunings. Wir gucken erstmal, brauchst du überhaupt Effekte? Wie lange? Wo möchtest du was? Und ich würde mal was anbieten. Ich nehme das mal auf und dann hörst du es dir mal an. Und so gehe ich mit jedem durch. Ne? Alle Gitarren-Presets beim Bass, alle Presets, Keyboard sowieso, alle Presets. Und dann muss man irgendwann gucken, wenn was alleine gut klingt, klingt das denn dann auch in der Gesamtheit gut. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich muss sagen, ich mag beides sehr gerne. Also es gibt ja diese Bands, die unfassbar viele Signale haben und die du dann aussortieren musst, damit es irgendwie eine homogene, schöne Summe gibt. Und es gibt dieses, du hast irgendwie eine Rockband, die haben aber nur 18 Inputs und die sollen dann aber klingen wie die ganz große, ausproduzierte, fertig gemasterte Platte. Das ist ja eigentlich mixingmäßig, es ist ein anderer Prozess. Das eine ist was sehr selektives Herausformen auf ganz vielen. Das heißt, du musst relativ krude Entscheidungen treffen, auch manchmal Sachen absichtlich sehr leise zu machen, zu Low-Cutten, zu High-Cutten. Du musst dir das raussuchen, was in der Gesamtheit passt. Oftmals gibt es ja auch so Elemente vom Ableton, kommt irgendwie ein Achtelpiano, düng, 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 und das Gleiche wird nochmal live gespielt und die eine Gitarre macht zu dem Zeitpunkt auch düt, düt, düt. Ja, mhm. Und dann geht es halt darum, in der musikalischen Probe zu sagen, guck mal, was ist denn jetzt das Wichtige und was können wir zum Beispiel weglassen? Weil du kannst nicht alles an einem Pult lösen, weil wenn drei Figuren gleich sind, sind ja drei Figuren gleich. Ne? Mhm. Da kannst du lautstärkemäßig machen, was du willst. Manchmal ist es eine gute Möglichkeit zu sagen, wir werfen mal zwei raus und hören uns die an, die wir am besten empfinden, weil da haben wir noch mehr Platz im Mix und können den Fokus der Menschen auf etwas richten, was uns gerade sehr, sehr wichtig ist. Das finde ich genauso charmant, wie du produzierst irgendwas und hast einfach nur kleinen Schlagzeug, Bass, Gitarre und das klingt aber wie ein Orchester, also sowas wie so ein Hendrix-Ansatz oder so. Finde ich auch total spannend.
Mhm. Also. Ja, ich glaube, da sind kreativ auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt.
Genau, wichtig ist, es ist ein Prozess auf jeden Fall. Man muss da hinkommen und man kann nicht irgendwas vorhersagen. Schon Monate vor der Probe irgendwie.
Nee, aber das wäre auch so meine Herangehensweise. Ich kürze das mal so ein bisschen ab, wie man. Also man bereitet sich halt erstmal irgendwie damit vor, was es schon zu hören gibt auf dem Album, wenn man weiß, okay, das ist ein Band-Setup oder es wird genauso quasi von den Instrumenten oder von zumindest von der Band, von den gleichen Musikern gespielt. Das ist jetzt so die Klangästhetik, die gewünscht ist, gerade von den neueren Alben wahrscheinlich. Das mir eher so heranziehen, irgendwie als das, was gewünscht ist auch. Und mir dann Gedanken machen über die Umsetzbarkeit live und dann gucken, was gibt es für Backline, gibt es Zuspieler und so. Bevor man da was gehört hat, kann man da immer auch meistens recht wenig sagen. Was ich aber auch gemerkt habe, wenn man dann in so einem Probenprozess ist, irgendwann komme ich dann an so einen Punkt, da brauche ich eine Show. Eine, zwei oder drei, um das einmal so zu verifizieren und auch einmal zu merken, okay, schiebt das jetzt so an, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich mir das erwünsche, wie ich es eingestellt habe. Und dann wird es halt auch wieder ein fließender, laufender Prozess im Prinzip, der eigentlich immer auch immer weitergeht, bis man, wenn man an einen Punkt kommt, wo man immer weniger macht natürlich. Und so ein Punkt, an dem ich dann sagen würde, okay, ich bin schon ziemlich zufrieden, das ist meistens der, von der ich, indem ich von mir aus der Band dann auch gerne mal so einen Mitschnitt zeige oder beim Virtual Soundcheck in der Halle oder bei der Probe dann vielleicht auch, irgendwie, wenn man irgendwo ausgelagerten Raum ist, irgendwie mit einer kleinen PA oder so, denen dann gerne was vorspiele, auch so geschmackliche Dinge, die vielleicht nicht ganz stilecht sind oder geschmacklich vielleicht ein bisschen raus sind oder so. Aber um mich zu vergewissern, dass es auch deren Geschmack entspricht.
Genau.
Und das finde ich dann auch immer super spannend, da halt immer so einen Sound zu entwickeln und dann vielleicht irgendwie auch so Ideen mit reinzubringen, die die Band vorher vielleicht noch gar nicht hatte. Ja, und genau.
Wie hörst du denn ab zum Beispiel? Das würde mich mal interessieren. Das haben wir auch, glaube ich, noch ein Jahr, darüber haben wir auch noch nie besprochen. Also ich sitze gerne auch, gerade bei Proben, wirklich abseits. Mhm. Also ich mache gerne einfach, dass ich in dem Raum der Musiker bin, zum Beispiel in dem Übungsraum, dass ich die besuche, aber da stehe ich eigentlich nie an dem Pult, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Da möchte ich verstehen, wie die zusammenspielen, wie die sich zum Beispiel unter Probebedingungen hören. Da kannst du auch schon relativ viel von mitnehmen, was für mögliche Bühnensetups vorteilhaft oder Nachteile bringen würde, vorteilhaft wäre oder Nachteile bringen würde. Und einfach so Grundvorstellungen von Sound, finde ich, da kommen sehr gut raus. Wohingegen, wenn du wirklich anfängst zu arbeiten und mit einem Pult was zu machen, finde ich es viel schöner, wenn du woanders sitzt. Und dann ist die Frage, wie hört man halt ab?
Mhm.
Wie machst du das?
Ja, also möglichst auch auf jeden Fall irgendwie in einem anderen Raum. Dann sind halt die Möglichkeiten meistens irgendwie auch, ja, das ist dann halt irgendein Büroraum vielleicht oder mal irgendein Eingangsbereich bei Blackbox zum Beispiel. Da habe ich mich dann da irgendwie in den Eingangsbereich gestellt. Hab dann gerne irgendwie so Neumann abhören.
Mhm.
Oder irgendwie vielleicht, wenn man auch eine PA mitnimmt, irgendwas, was so ein bisschen der Signatur ähnelt. So, ja. Ne? So, und darauf dann quasi so einen Sound erstmal zu etablieren, beziehungsweise hatte ich ja auch beim letzten Mal schon meine Kopfhörer ins Spiel gebracht. Ich verwechsel das immer, was jetzt in welcher Folge war, aber womöglich habe ich die schon erwähnt. Odyssey LCD 2 Classic heißen die. Mhm. Ja, habe ich, glaube ich, auch nochmal in der Folgenbeschreibung mit reingeschrieben. Mit diesen Kopfhörern, alles, was ich darauf quasi aufgesetzt habe an neuen Mixen, hat sich halt super auf PAs übersetzt. So, und damit habe ich halt quasi auch meine Referenz, die unabhängig von jedem Raum ist.
Ja, je schlimmer der Raum, desto mehr Kopfhörer.
Und kann das halt auch easy mitnehmen auf eine Tour und habe da dann eben auch denselben Sound.
Ja.
Ja, und das funktioniert bei denen halt tatsächlich sehr, sehr gut. Gut. Genau, hast du da irgendwie eine Vorliebe, was bestimmte Abhören irgendwie angeht? Oder?
Ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang wirklich ausschließlich dann mit kleinen Studiomonitoren gearbeitet, also keine Ahnung, so Genelecs 8040, K310 oder irgendwie sowas. Da ist man sehr, sehr abhängig natürlich davon, wie der Raum klingt.
Ja.
Das ist ganz klar. Deswegen immer noch so einen Ballen Molton mit haben, das bringt immer eine ganze Menge. Dass man dann wirklich ein bisschen weg von der Wand und dann nochmal zwei, drei Lagen und so, das ist schon ganz gut. Und sonst, manchmal gibt es schon die Notwendigkeit, ich habe das jetzt gerade gemacht, wir hatten auf der Tour, auf der letzten Tour zum Beispiel GSL dabei, deswegen war für mich relativ klar, wenn wir was Kleines haben wollen, dann muss das irgendwie aus diesem D&B-Range kommen und dann reicht mir ein 8 Zoll.
Oh.
Das ist total ausreichend. Und hat aber den Vorteil, dass es natürlich schon so ein bisschen was mit der PA zu tun hat und ich musste also wirklich im Übergang sehr wenig machen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, bei den Proben, je mehr du abhängig bist von Ableton, und es gibt bei dem aktuellen Künstler so ein paar Songs, die spielt die Band komplett ohne Ableton. Es gibt ein paar Sachen, da läuft was drunter und es gibt welche, da ist es immanent, also weil das ist, sagen wir mal, mehr als die Hälfte, was da, weil es zum Beispiel was ganz Elektronisches absichtlich genau zu einem Zeitpunkt ist. Und da gab es teilweise so tiefe Sachen, die da übereinander auch noch passierten, die ich einfach in diesem Abhörraum, der wahrscheinlich auch nicht optimal natürlich war, unter 40 Hertz oder 50 Hertz, hörst du das eben nicht so genau, als wenn du da mit einer großen PA halt arbeitest. Ja. Da habe ich gemerkt, ich muss deutlich mehr rauswerfen und andere High-Cuts setzen, als ich mir das so vorgestellt hatte. Low-Cuts natürlich noch, vor allen Dingen wichtiger noch. Und dann wurde es auf einmal relativ schnell und plakativ, aber da bei den Proben habe ich mir gedacht, boah, ist noch nicht ganz so aufgeräumt, wie ich mir das vorstelle. Ich konnte aber nicht genau sagen, wo das, ich habe es nicht gefunden.
Ne? Mhm.
Und es ist ja dann auch ein komplexer Prozess, weil es ist nie ein Einzelsignal, es ist die Überlappung von zwei, drei Signalen, die vielleicht sich den Bereich teilen und der eine hat aber den Einschwingen, das Einschwingverhalten und dann musst du das irgendwie sauber versuchen, übereinander zu bekommen. Und das manchmal zu hören, ist nicht ganz so einfach. Also wahrscheinlich ist man schon ganz gut beraten, aber mit dem Kopfhörer hörst du Sachen wirklich, die, keine Ahnung, unter 45 Hertz sind, kannst du die dann noch vernünftig wahrnehmen?
Unter 45 wird schwierig, auf jeden Fall. Also bis dahin
geht.
Auf jeden Fall. Naja, doch, die werden schon irgendwie auch sauber dargestellt. Aber wie schon meinte, da ist halt in dem Bereich eigentlich ein bisschen schwach, kriegt man aber ausgeglichen. Ja, also ne, mit korrektivem IQ. Aber dann, was so ultra low ist, da wird es schon schwierig. Und da schalte ich dann halt eher wieder zurück irgendwie auf die kleine PA, die ich dann da habe. Dann bin ich halt wieder abhängig von dem Abhörraum. Ja, tatsächlich gab es mal eine Probe. Da gab es eben keinen Raum. Und da waren wir in so einer Halle. Und es war Sommer, gutes Wetter. Und als Abhöre hatte ich pro Seite, glaube ich, 3 KS28 mit jeweils einem X12 obendrauf.
Sehr gute Reggae-Anlage.
So, und dann habe ich mir das, dann bin ich halt nach draußen gegangen. War halt ein Tageslicht.
Freifeld.
Freifeld, aber mit dem Dach so und habe dann halt von der Wand weggeschossen. Mit dem, diese Bässe, ich habe nicht alle Bässe angemacht, muss ich sagen, aber da hatte ich dann halt natürlich die Darstellung bis ganz nach unten und da hatten wir auch ein K1 mit KS28 zusammen irgendwie mit dabei. Ah nee, das stimmt nicht, weil das waren Festivals. Genau, aber das ist natürlich immer auch super, wenn man halt wirklich gleiche PA theoretisch hat, aber im abgesetzten Raum, das wird dann mit K1 und so natürlich schwierig, aber die KS28... Den Subbereich, den konnte ich zumindest ganz gut beurteilen.
Da ja, cool. Probe.
Man kommt immer von einem ins nächste und jedes Thema für sich würde wahrscheinlich einen Podcast füllen. Jan fragt bezüglich deines Hip-Hop-Auxes, den du beschrieben hattest, welche Signale, also wie du das genau beschickst, welche Signale damit reinkommen und mit welchem Plugin du das dann so verwirklichst.
Ist natürlich immer unterschiedlich. Also in einem Band-Szenario zum Beispiel gehen da rein manchmal sowas wie Kick-Out, Floor und vielleicht einen Moog oder so. Dann sind es 2-3 Signale.
Aber über ein AUX beschickst du das dann? Oder
ja, ich mache das über ein AUX. Ich mache das über ein AUX absichtlich, dass ich eben auch in der Lage bin, das vorzumischen. Dass ich halt, da ist ein bisschen mehr von der Kick-In, Out drin als von der Floor zum Beispiel oder so. Dass man da Relationen schaffen kann. Und dann wird es prozessiert, ach, mit irgendwas, also was, sowas wie Richtung Max Bass oder so, lege ich dann auch relativ tief an. Also abhängig von der Produktion, ne, wo ist, klar, wenn es eine Rockband ist, passiert dabei 35 weniger, als wenn es eine Hip-Hop-Geschichte ist. Es kommt ja auch darauf an, wie viel Platz hast du. Und wenn es aber dann tief sein soll, kann es durchaus mal so 42 zum Beispiel sein oder noch darunter. Darauf wird es prozessiert. Danach limitiere ich das eigentlich auch noch, damit eben der Headroom in diesem Was-Bereich nicht ganz so stark ist, damit es einfach noch etwas plakativer halt wird. Und dann kriege ich das quasi zurück als Input-Signal und schicke es zum Beispiel nur auf die Subs oder so. Und damit kannst du dann schön bei einem Soundcheck überlegen, wie viel fahre ich das heute? Und das ist natürlich im Freifeld immer eine optimale Sache. In einem Festival-Setup funktioniert es meistens unfassbar gut. Bei Hallen oder bei Clubs muss man schon ein bisschen aufpassen, weil manchmal ist es halt so, dass man die Resonanzfrequenz trifft. Und dann ist das eher hinderlich, weil dann eben die Sachen, also ich sag immer auch, wenn ich mit Systemen arbeite, was ich immer gerne mag, ist, wenn meine Bassdrum zum Beispiel Klack macht, weil Bass kann ich selber. Ich will, dass sie unfassbar schnell ist, sehr präzise und einfach, dass alles in Phase ist, egal wo ich stehe, es muss überall gleich schnell sein. Ne?
Ja.
Die Tonalität, die kann ich ja noch ein bisschen bestimmen und die Tiefe ist nie das Problem. Für mich ist es immer, gerade wenn du so ein Subcardioid machst, dass die Zeiten nicht zu lang werden zum Schluss einfach.
Ne? Weil es halt sonst zu matschig wird einfach, ne? Weniger Impuls hat und so.
Ja. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, aber irgendwo wurde mal gesagt, man hat ja immer sowas wie 100 Euro und du kannst 80 Euro von diesen 100 verschwenden auf Phase und 20 auf Frequenzgang oder umgekehrt. Und deswegen, ich bin dann auf jeden Fall immer derjenige, der sagt, weißt du was, mach mal locker 80 in die Phase, alles andere ist mir relativ, also das, ne, das sollte die Priorität sein.
Weil schnell, schnell Zusatzfrage von mir. Die Subs, beschickst du die quasi mit einem vollen Mix oder auch über einen AUX?
Nee, immer voll. Ich mag auf gar keinen Fall irgendwas einzeln mit AUXen, weil ich der Überzeugung bin, dass alles, was du in irgendeiner Form summierst, muss auf allem funktionieren. Und dafür musst du sehr viele Entscheidungen treffen und das kannst du eigentlich nicht, indem du in der Lage bist, selektiv über einen AUX das zu verändern. Deswegen würde ich es immer statisch machen. Also ein Bass-Signal bekommt bei mir immer quasi aus der Quelle XY. Das kann mal ein Links-Rechts-Bus sein, das kann mal ein Band-Bus sein, je nachdem, was halt angelegt ist. Aber aus dieser Quelle wird dann zum Beispiel eine PA beschickt, aus Left, Right, Main PA, also geflogenes Array. Dann ein Mono-Send für die Subs und ein Mono- oder Stereo-Send für die Nearfields zum Beispiel. Das ist ja so klassisch, Left, Right, Sub, was man auf dem Festival auch übergibt. Und da würde immer dann so wie das Pult dann halt Unity Gain handelt. Also viele Pulte, mit denen ich arbeite, handeln Unity Gain Stereo Bus auf ein Mono mit minus 6 pro Seite. Dann bist du wieder bei Unity Gain. Es gibt andere Hersteller, die machen das mit minus 3.
Ja.
Aber das wäre so mein ganz klassischer Ansatz. Und eigentlich ist da auch nichts gehigh oder gelowcutted drin. Ich übergebe die Flat. Ja. Weil sonst hat man ja wieder das Problem, sobald ich dann einen Cut in irgendeiner Form setze, verändere ich die Phase.
Ja.
Und das ist eigentlich so mein Ansatz dann.
Bezüglich dieses deines Hip-Hop-Auxes, ne? Hatten wir auch in der Folge schon einmal kurz gefragt, irgendwie, ob du das dann irgendwie auch nochmal quasi verzögerst oder halt auf deinen Mix quasi phasengetreu dann ziehst. Das würde das ja im Prinzip, also wenn du da den kompletten Mix drauf ziehst und ziehst aber aus den Einzelkanälen, beschickst du quasi den, sagen wir, es ist ein Max Bass, dann müsste man den ja eigentlich irgendwie auch nochmal quasi auf den Subs dann wieder zu dem Mix phasen, ne?
Theoretisch ist nur der Bassanteil etwas langsamer, ja. Da muss man auch gucken, was wie macht man es, ob ein Super Rack oder mit irgendwas anderem, UAD oder sonst was, es gibt ja tausend Möglichkeiten und da muss man dann auf die Zeit gucken, weil natürlich interessanterweise gerade in diesem Bassbereich ist das kritisch auf jeden Fall. Also in einem gewissen Bereich, gerade wenn man es wirklich wenn es wirklich Hip-Hop ist, bedeutet es ja eigentlich, dass du nur von dem DJ anteilig da was reinschiebst. Ja. Mache ich auch manchmal. Dann ist es relativ easy, weil da hast du nur eine Quelle. In dem Moment, wenn du es mischst, dann wird es natürlich, ne, also hier ein bisschen Floor-Tom, da ein bisschen Moog, da ein bisschen Kick-Out. Dann wird es natürlich ein bisschen kritischer. Vielleicht, wenn es eben nicht genau sofort das Ergebnis bietet, was ich im Hinterkopf habe, würde ich tendenziell ausdünnen. Also ich würde weniger reinschicken. Oder würde ich mir nur eine Quelle nehmen und würde das halt als so einen besonderen Punkt sehen, quasi, der auch nicht vielleicht durchläuft, sondern nur in einem gewissen Moment bei einem Outro oder so vielleicht nochmal so einen Punkt setzt oder so. Das, aber wenn man natürlich Zeit hat, kann man jetzt im Studio schön zu Hause einfach vorbereiten, ne? Indem man einmal das groß aufzieht und genau guckt, okay, wo ist meine Tag und wie passt das und was mache ich dann noch? Dann lege ich halt den DJ nochmal um 0,04 nach hinten und dann passt es in der Phase. Das bleibt ja statisch dann.
Ja, genau. Okay, das ist ganz gut, dass wir jetzt bei Plugins auch gelandet sind. Denn Chris fragt, wir hatten ja schon über Plugin-Einsatz an der SXL recht viel gesprochen. Wie handhabst du das an deinen PM-Pulten? Hast du da auch noch Super Rack irgendwie mitlaufen oder irgendwas anderes, was du jetzt gerade irgendwie auch genannt hattest? Und wie sehr beeinträchtigt das deinen Mix sozusagen? Was würde passieren, wenn die Plugins ausfallen?
Grundsätzlich muss man, es ist völlig unterschiedlich und es hängt absolut mit dem Kunden an oder mit der Band. Wie viel musst du produzieren? Ich komme schon relativ weit, wenn ich nur interner benutze. Bei vielen Schulungen habe ich auch ausschließlich nur interner benutzt. Wenn ich natürlich die Wahl habe, ich nehme ja auch gerne mein Material und ob es dann wirklich alles benutzt wird, ist immer eine Option, ne? Ist nur eine Option, aber ich habe es zumindest dabei. Und dann würde ich es erstmal auf die musikalische Probe mitnehmen und final zum Schluss gucken, ob ich es wirklich brauche. Dann fliegt es raus, weil ich will es ja nicht mitschleppen, wenn ich es nicht brauche. Aber ich hätte es als optionell schon gern dabei. Das finde ich dann halt ganz gut. Und zum Einsatz, also ich glaube, ich komme halt wirklich noch aus dieser Zeit, ja ähnlich wie du, gerade bei SAE bei uns stand zum Beispiel eine analoge Leaf-Konsole. Und alles, was man so an schönem externen Outboard hatte, hat man ja so ganz bewusst auf diesem einen Kanal zum Beispiel eingesetzt. Und so handle ich Plugins. Also Plugins sind bei mir wirklich sparsam und selbst in einer ganz großen Session jetzt bei der letzten Produktion, da war ich weiß gar nicht, wie viele Inputs haben wir da, 124, glaube ich, irgendwas von der Bühne, plus Effektreturns, bla 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 und ein bisschen Talkbacks und Zuspieler von mir, ist mein Pult, glaube ich, aktuell bei 196 Inputs. Und an Plugins extern benutze ich, glaube ich, 14. Das ist wirklich nur Grundscoping für verschiedene Kanäle. Das meiste in dem Fall zum Beispiel habe ich bei Kick und Snare, Bass, das war es eigentlich schon. Kick, Snare und Bass. Und es liegt daran, dass ich eine Band mische, die sehr viel mit elektronischer Musik konkurriert. Das heißt, die müssen sowohl miteinander spielen, als auch im Falle, im Song gibt es Wechsel, die Strophe ist elektronisch, der Refrain ist Band. Oder einer ist nur elektronisch und der andere ist komplett nur Band. Und dass man da eben es wirklich schafft, dieses Energielevel, was man irgendwann mal so angepeilt hat und gesagt, da müssen wir eigentlich hin, dass man das hält, sowohl wenn die Band alleine ohne alles spielt, als auch wenn sie mit dem Ableton oder was das auch immer ist, spielt. Und aber auch, wenn es dann nur Ableton ist. Dass man trotzdem auf das gewünschte Ergebnis eben kommt. Das, finde ich, ist so der Trick. Und in dem Fall, da habe ich mich dann dazu entschieden, weil es teilweise ganz gut produzierte Beats waren, die vom Ableton kamen, haben wir dann quasi Schlagzeug auf dieses Energielevel angepasst. Und das habe ich dann damit gemacht.
Okay.
Aber das ist statisch. Das wird nicht pro Szene-Rekord. Ich versuche wirklich so lange, wie es irgendwie geht, relativ statisch zu arbeiten. Monitormann war Ravi Rai und wir haben da gemerkt, dass wir sehr ähnlich ticken. Hm. Also wir haben wirklich erst kurz vor der Produktionsprobe haben wir wirklich erst Szenen geschrieben. Hm. Wir wollten gerne, dass die Band einfach 2 Stunden Programm mit 32 Songs mit einer Session machen kann. Weil wir dann wissen, dass sämtliche Backline-Sachen gut optimiert sind, wenn die Band in jedem Song alles hört. Vielleicht mal sagt, oh, weißt du, die Hi-Hat könnte 0,2. Ja, weißt du, verstehe ich, aber machen wir dann. Weil dann bist du halt irgendwann, wenn du das 2-3 Mal komplett 2 Stunden durchgehört hast, dann bist du halt sehr, sehr sicher, dass die Level der Zuspieler stimmen, dass die Mikrofonierung ganz gut funktioniert und so. Und so sehe ich das halt auch. Ich nehme dann so eine Session, lass sie durchlaufen und freue mich immer, wenn ich dann wirklich bei Minute 4, bei Minute 20, bei Minute 115 reinspringen kann und eigentlich bei einem Preset erstmal, das klingt erstmal wie Musik. Und dann fange ich an, dieses... Genau, und das wäre so das Ziel. Das ist eben diese Idee mit, lass uns das bitte erstmal alles an der Quelle machen, weil du natürlich, weil man vielleicht ja auch noch nicht diesen ganz großen Blick darauf hat, weil man vielleicht ja auch noch gar nicht alle Songs und alle Arrangements final kennt, weil man erarbeitet sich die ja gerade erst. Mhm. Dann würde man vielleicht, was man gestern noch mit einem Snapshot gelöst hat, heute ganz anders lösen. Und dann hast du aber schon in... Wir haben das einmal anders gemacht, wir haben relativ schnell für eine Festivalsaison haben wir relativ schnell im Monitor angefangen, weil es halt noch sehr, sehr viele Musikerinnen und Musiker sind, da stehen fast 12, 13 Leute auf der Bühne. Mhm. Da haben wir das gemacht und da endeten wir dann da drin. Ich habe final entschieden, ich mische diese Saison mit einem, mit einem einzigen Fall. Also da gab es keine Snaps, nichts. Ich habe das alles quasi aus dem Kopf gemacht, weil ich dann halt durch die Proben auch relativ genau wusste, wo ich wann was schieben möchte. Der Monitor hatten wir irgendwas mit 144 Szenen. Und da gab es, die alle über Timecode recalled wurden. Und da gab es dann auch so Songs. Da waren einfach 4 oder 5 Szenen notwendig für einen Song, um da vernünftig durchzukommen, sodass alle Beteiligten gesagt haben, okay, so klingt das dann. Aber in Wirklichkeit wissen wir alle, wenn du 5-mal irgendwas recallen musst in einem Song, dann ist irgendwas an den Zuspielern. Weil also ein Schlagzeug klingt wie ein Schlagzeug, ein Bass klingt wie ein Bass. Ne? Ja. Aber es sind da meistens diese ganzen Ableton-Sachen. Und da ist dann halt eben die Philosophiefrage, fängt man an, eher an dem noch zu arbeiten, eben an der Quelle, dann ist es einfacher für FOH und für den Monitor. Oder löst du das dann im Monitor so, dann wirst du es mit hoher Wahrscheinlichkeit im FOH anders lösen müssen.
Ja.
Und du hast das Problem, du sprichst dann nicht mehr die gleiche Sprache. Das macht manchmal diese Proben eben nicht einfacher.
Das verlagert das Problem einfach nur, ne? Entweder an einer Quelle arbeiten oder an 2 Klärwerken sozusagen.
Genau, weil und das kommt ja auch drauf an.
Je mehr Monitor gemacht wird, umso mehr muss man vielleicht auch am FOH machen, damit es dann wieder stimmig ist, ne?
Genau.
Also, weil und, das ist ja die Quelle, auch was die Musiker hören und.
Genau. Und manchmal kollidiert es natürlich dann auch, ne? Wenn ich dann sage, oh, ich finde, also diese Bassdrum könnte zum Beispiel noch 2 dB lauter und alle sagen, bei uns platzt uns schon das Gehör. Dann ist natürlich so, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Also wir müssen ja irgendwie weitermachen können. Mhm. Und deswegen ist es natürlich schon, wenn man die Zeit hat, sollte man so viel nach meiner Ansicht nach so viel Zeit wie möglich damit verbringen, im Monitor relativ unkomprimierte Signale auszuspielen, damit die Musiker auch wirklich eine Chance haben zu kontrollieren, was kommt da raus. Ne? Das ist für Keyboard-Presets, Gitarre, ist es ja sehr, sehr immanent. Mhm. Wie viel Komprimierung mache ich? Wie viel Komprimierung muss dann noch im Pult stattfinden? Damit es dann gleich klingt und damit ich es wirklich gut kontrollieren kann, ist natürlich gut, musikalische Proben zu machen. ohne viel Komprimierung im Pult. Dann kann ich wirklich erstmal wissen, was ich da rausschicke halt. Ne?
Ja, also auf die Frage hin, wie sehr anders klingt dann dein Mix ohne Plugins, habe ich jetzt so rausgehört, eigentlich relativ wenig anders. So, ne? Das sind halt nur.
Also die Elemente, wenn ich das wie bei dem, es wird jedes Mal komplett anders sein. Ja. Bei dem wäre es so, dass auf jeden Fall Kicks und Snares leiser würden. Wenn das komplett ausfällt, dann sind die bestimmt 2 dB leiser. Ja, ungefähr okay. So würde ich es beantworten.
Ja. Ja, ich versuche das irgendwie auch immer möglichst so zu machen, dass halt mal vorher, nachher, quasi, dass man mal bypasst, mal hört, dass es zumindest die gleiche Lautheit irgendwie, aber Lautheit stimmt vielleicht immer auch nicht so ganz, aber man muss das irgendwie ein bisschen Level matchen, immer davor und danach. Und wenn dann wirklich irgendwie alles wegbricht, dann klingt es schon anders, also zumindest so, wie ich meistens meine Mixe irgendwie aufbaue, wobei ich da auch Plugins, externe Plugins oder auch interne Pult-Plugins da immer auch mit einbeziehen würde, ehrlich gesagt. So, klar, die fallen jetzt halt nicht alle gleichzeitig aus, deswegen beziehen wir uns jetzt immer auf externe Sachen. Was bei der Avid da ja auch ein bisschen schwierig ist, um ehrlich zu sein. Aber so bei allen anderen Pulten, ich würde halt immer eher mal versuchen, oder so baue ich meine Mixe auf, dass in den Kanälen eigentlich eher weniger passiert, dass es halt eher in den Gruppen dann passiert, dass die Kanäle mehr dafür da sind, Kanäle sauber zu kriegen, Stichwort Gating, Highpass, Lowpass, EQs so zu setzen, dass eher Resonanzen oder ungewünschte Frequenzen raus sind und vielleicht auch hier und da mal was angehoben ist, aber dass dann eigentlich so alles, was so wirklich Sound macht und so geschmackliche Dinge dann eher in den Gruppen passiert, wobei ich dann auch eine Kick-Gruppe und eine Snare-Gruppe und eine Tom-Gruppe und so hab. Ja, aber ich vereinfache das halt quasi damit so ein bisschen und schaffe dadurch irgendwie auch ein bisschen mehr Raum, also hier DSP Processing spare ich mir dadurch auch ein bisschen ein natürlich.
Heißt, du machst also viel über Automatisierung der Gruppen. Das verstehe ich richtig,
ne? Ja. Nee, gar nicht so sehr Automatisierung der Gruppen, sondern dass, wenn ich irgendwas insertiere, dass ich das halt eher dann irgendwie in einer Gruppe mache von externen Plugins, irgendwas, was dann halt wirklich Sound macht und mit Parallelkompression und so. Wenn mir da dann halt so ein L76 oder ne, wie auch immer das Ding dann heißt in der Plugin-Version, dann nochmal parallel irgendwie mit dazu mische, mögliche Sachen von Waves, Vitamin benutze ich zum Beispiel auch ganz gerne oder Shep's Parallel Particles oder so.
Das ist super.
Was dann halt so Sound-Toys sind, sowas, was es halt auch in Mischpulten einfach meistens nicht gibt. Ne? Ja. Und oder ne, Max Bass oder so. Specials, die ich mir halt mit reinhole, weil es das irgendwie in der Version nicht auf dem Pult dann gibt oder in der Art auch. So, dann finde ich, macht der Einsatz von Plugins dann auch wirklich Sinn. Ah, jetzt bist du ein bisschen eingefroren. Da bist du wieder.
Ja, ich glaube, immer wenn ich Anrufe bekomme, dann passiert das kurz.
Ach so, okay.
Jetzt kurz wegdrücken.
Okay, aber im Prinzip haben wir alle Fragen durch.
Moin. Ja, sehr gut. Warte, ich wechsle ganz kurz, damit es wieder hell wird.
genau, jetzt sind wir jetzt mit allen Fragen durch. Ich muss mal gucken, ich hatte gerade zwischendurch die Idee, vielleicht diese Session, dass sie jetzt doch auch wieder ein bisschen länger geworden ist, nochmal als Appendix, als Bonus-Bonus-Folge sozusagen, auch noch audiomäßig im Solo in Place Kosmos zu posten. Ich weiß nicht, ob das dann Videopodcast wird oder einfach nur das Audio rausgesogen wird oder so.
Kannst du das auch aufnehmen?
Also das hier Instagram hat es jetzt wohl auch im Hintergrund aufgenommen. Ich muss das jetzt halt nur runterladen und dann kann ich es wahrscheinlich irgendwie extrahieren. Aber ich bin auch zum ersten Mal live.
Mal gucken, wie du auf diesen FBI-Server kommst dann.
So, ja genau, das kann sein, dass ich dann verklagt werde oder so. Aber dann ziehe ich dich mit.
Klar, nee, wir gucken, irgendwie wird es ja wahrscheinlich gehen. Gut, aber das passt doch zeitlich gerade perfekt.
Ja, genau. Du musst los, gehst ins Theater. Hatte dabei ganz viel Spaß. Früher ging das auf jeden Fall, schreibt Nico Deutschland. Früher ging. Achso, ja, mit dem Runtersaugen. Das ist gut. Danke, Nico. Ja. Sonst würde ich dich nochmal anrufen, wie das geht.
Grüß dich, Nico.
auf jeden Fall vielen Dank nochmal, dass du hier den Spaß mitgemacht hast. Danke an alle Leute, die Fragen eingeschickt haben oder zugeguckt haben. Hört fleißig weiter den Podcast. Wie gesagt, Montag kommt die nächste Folge. Die wird auch zum einen lang, aber auch sehr informativ und
Schlag auf Schlag.
Lustig, ja. Genau, Schlag auf Schlag, bis es dann im Januar nach dem nächsten Monat, dauert es dann 2 Wochen, dann kommt nämlich der 2-wöchentliche Rhythmus rein, denn ansonsten schaffe ich das leider gar nicht mehr, mit anderen Sachen zu machen. Und ich hatte auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel jetzt haben wir auch noch mal 2 Workshops im Januar und natürlich meine Tochter und Rechnungsschreiben muss ich auch mal zwischendurch. Und Podcast bringt Spaß, aber verdient leider kein Geld.
Nee, klar. Deswegen muss man noch ein paar andere Sachen machen. Sehr gut. Ja,
genau. Olli, ey, vielen, vielen Dank nochmal.
Alles klar, mein Lieber.
Mach's gut und bis bald.
Bis bald. Tschüss.
So, jetzt sind wir wieder alleine. Euch auch nochmal vielen Dank. Wir haben uns ja gerne die Zeit genommen. Und ja, wie gesagt, fleißig Solo in Place hören und bis bald. Ciao.
So, das war's nun auch mit dieser Bonusfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Aber Abwechslung tut ja auch ganz gut mal. Jetzt sind wir schon fast durch, aber ich möchte noch einmal kurz die nächste Folge und meinen nächsten Gast anteasen. Nämlich hatte ich jetzt schon ein Gespräch mit meinem Kollegen und guten Kumpel Jörn Müller. Wir arbeiten zusammen bei Saitatio Mortis. Er macht dort schon seit mehreren Jahren den Monitor-Sound. Er hat auch für Guano Apes gearbeitet und Kaija Candela und noch viele weitere Bands, auch damals noch diverse Jazz-Projekte und ist in Dortmund auch noch in einem ganz spannenden Theaterprojekt mit drin. Gibt ebenfalls Workshops und ist auch immer ein toller Typ. Wir sprechen wieder so ein bisschen über alles Mögliche und aber auch ganz spannend über eine Besonderheit bei Saitatio Mortis. Da müsstet ihr dann aber einfach nächste Woche nochmal reinhören. Ansonsten hier jetzt wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wer jetzt noch auf den letzten Drücker bei den Workshops mitmachen möchte, FOH-Workshop in Berlin, 13. bis 15. oder vom 20. bis zum 22. Es gibt jeweils noch einen Platz und dieser kann ergattert werden. Das Ganze findet ihr und alle Infos dazu auf meiner Webseite cl-audio-klangoptimierung.de und mein Instagram cl-audio-klangoptimierung, da findet ihr mich auch. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und ich ziehe jetzt hier den Stecker und sage Tschüss.